jeden Fall mein Outfit noch ein bisschen besser anpassen am Anlass. Ich bin am Country Festival mal bis Gürtli und mir hat einfach so einen Cowboy-Hut gefällt. Aber ich habe dann gedacht, ja, ich kaufe jetzt da gleich keinen. Irgendwie so einen richtigen Cowboy-Hut muss man ja eigentlich in Amerika kaufen. Und die Stiefel, oder? Die muss man eigentlich in Amerika kaufen. Irgendwie so, sonst ist es so ein bisschen wie gefakte Art. Eigentlich so am liebsten so ein bisschen, ich weiß auch nicht, Nashville oder so, oder? Das wäre doch der Ort, wo man so etwas anlegen würde. Vor einer längeren Zeit waren wir eingeladen, waren zu Besuch. Und dann hat der Hausherr die Idee gehabt, ich habe es schon befürchtet, dass wir vorausgehen gehen laufen. Und ich laufe gern, muss man dazu sagen. Aber ich habe so etwas angehabt wie jetzt, oder? Das Hemd und dann meine Softshell-Jacke drüber. Und dummerweise war mein Halstuch und meine Kappen in der anderen Jacke gewesen. Und so nach 2-3 Minuten dort draussen habe ich einfach gedacht, nein, es ist zu kalt. Ich bin nicht angelegt, um jetzt hier im Wald umeinander zu tackeln, das geht jetzt einfach nicht. Und ich habe meiner Frau gesagt, du, ich gehe wieder rein. Ich bin aufs Sofa gelegen und habe einen ruhigen Nachmittag genossen, bis wir wieder zurückgekommen sind. Und mir ist völlig klar, dass das teilweise auf Unverständnis gestoßen ist, also nicht bei meiner Frau, oder? Weil ich weiß, wie das läuft bei mir. So ein Moment, wo man einfach falsch angelegt ist, kennt ihr das auch? Haben das schon mal erlebt? Vielleicht an einem Fest, oder? Wo man völlig zu wenig angehabt hat. Also das Falsche, nicht zu wenig. Vielleicht hat man auch zu viel angehabt, aber einfach das Falsche, oder? Irgendwie so ein Moment, wo man merkt, es passt nicht. Und um den Gedanken vom Passen, passt das noch zu mir, passt es nicht mehr zu mir, geht es im heutigen Text, es geht um das Ablegen von Altem und um es ins Leben hineinnehmen von Neuem. Es geht konkret um das Thema Vergeben. Und in dem Wort, in unserem deutschen Wort zumindest, Vergebung, ist ja auch das Wort Geben, also ein Stück weit Loslassen, drinnen enthalten. Der Text aus dem Epheserbrief, ich lese euch den mal vor. Und ich möchte euch bitten, wenn ich den vorlese, dass ihr mal so ein bisschen auf den Text achtet, was euch so ein bisschen auffällt. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Zürnet und sündigt dabei nicht, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Ein Text, wo ohne zu übertreiben mein Leben nachgehend prägt hat, weil auch in dem Text eine von diesen Wachstumsschlüsselgedanken drin ist, wo mein Leben in die Richtung gebracht hat, wo ich jetzt stehe. Ich möchte euch bitten, dass ihr mal überlegt, ich habe da ein paar Wörter markiert, dass ihr mal überlegt, was steht diesen Wörtern entgegen? Was steht diesen Einzelnen, also nicht der gesamten, der Dreiergruppe, sondern was steht jedem einzelnen Wort entgegen? Seht ihr das? Ja, genau, also gegenüber der Lüge steht eigentlich Ehrlichkeit. Das Wort, das da steht, ist Wahrheit. Die Lüge hat ein ganz klares Gegenüber. Nicht mehr lügen, die Wahrheit reden. Zu stellen. Okay. Und es ist dann noch ein bisschen erklärt, oder? Noch ein bisschen mehr Wort zu arbeiten, damit man etwas zu geben hat. Dann zum faules Wort, das würde ihr da als Gegensatzpaar setzen. erbaulich, ja, gesund. Ist da richtig erklärt, oder? Erbaulich, notwendig, gut. Ich würde einfach nur gut nehmen, aber das ist jetzt einfach meine Wahl, notwendig. Statt faul, statt stinkend, etwas Gutes. Und das ist typisch für den Text, oder? Der Text sagt, das nicht mehr machen, das dafür machen. Ich habe, oder meine Frau und ich, wir erleben das. Das ist ein Bild von unserem Wohnzimmer in Geiss, wie wir das früher gehabt haben. Und wer war schon mal bei uns in der Stube von euch? Also in unserer Stube? Gut. Die schon mal bei uns in der Stube waren, fällt euch auf, was anders ist als früher. Gut, die meisten sind mit dem Rücken dagegen gesessen und haben das vielleicht nicht geachtet, oder? Nicht getraut, rumzuschauen. Sind nicht alle so neugierig wie ich. Sofa. Ja. Also, was wir immer noch haben, oder? Sind, wie das mal eine Freundin von uns liebevoll gesagt hat, die Einkaufswägel-Möbel da. Küsse sind weg. Die hat unsere Tochter gemacht in der Hanski mal. Das ist, ja, schon lange her. Die Enkel sind auch immer noch da, einfach eins mehr dazugekommen. Den Tisch haben wir auch immer noch, in der Zwischenzeit einfach abgeschliffen. Die Jukka, die wir auch seit der Geburt von unserer Tochter hatten, die hat auch müssen über Klippen gumpen. Das da hinten haben wir nicht mehr gebraucht, weil wir keine Katze mehr haben. In der Zwischenzeit haben wir sowieso etwas Eigenes gebaut. Bilder haben wir noch von einem Freund, wo wir immer noch denken, wenn er einmal berühmt ist, sind wir reich. Ja, Sofa. Irgendwann haben wir plötzlich gedacht, hey, das Sofa, das passt nicht in die neue Stube rein. Weil es ist ein Ecksofa und es ist massiv und wir haben uns im Grundsatz, ich weiss nicht, ob ich das allein gemacht habe oder ob ich einfach so lange geschwätzt habe, bis du geglaubt hast, entschieden, dass wir kein Ecksofa mehr wollen. Haben wir miteinander entschieden, danke. Weil ein Ecksofa, ich finde Ecksofa doof, Entschuldigung für alle, die eins haben. Weil es nimmt wahnsinnig viel Platz weg, aber es können nur 3 Leute sitzen. Und meistens ist man ja zu vierte oder noch mehr und dann will man dann gegenüber sitzen. Und dann sitzt man auf dem Sofa und irgendjemand ist immer da. Der vierte ist immer da gesessen dann, oder? Also, habe ich geschaut, dass möglichst viele Küsse haben, um es irgendwie bequem machen. Darum haben wir gesagt, kein Ecksofa mehr, sondern ein kleineres Sofa, wo man immer noch liegen kann, aber nicht so gross. Warum erkläre ich euch das so lang und breit? Ich hätte das Sofa mitnehmen können. Und ich hätte es da aufstellen können. Es hat wahnsinnig viel Platz im Estrich oben. Ich weiss, es hätte Leute gegeben, die Einwände gemacht hätten. Das ist mir schon klar. Aber es hätte theoretisch zumindest Platz gehabt, oder? Man hätte es auch so versorgen können, dass man es nicht einmal sehen würde, wenn man einfach so in den Estrich rumgeht. Das hat ja noch der obere Estrich, oder? Also noch ganz im Dach oben. Aber nein, was man nicht braucht, weg. Und wenn man etwas wegtut, gibt es auch Raum für etwas Neues. Und das ist ein geistliches Prinzip. Altes muss durch Neues ersetzt werden. Und ich möchte euch das kurz demonstrieren, oder? Ich habe da ein Glas mit ein bisschen farbigem Wasser. Und wie ihr seht, der Ralf hat mal gesagt, du hast einen Wahnsinnszug getroffen. Ich bin auch sehr durstig. So, jetzt habe ich das als Ausdruck. Was ist jetzt in dem Glas drin? Ist nicht leer? Luft? Wenn ihr etwas aus eurem Leben versucht zu entfernen, dann macht es schwupp und es rutscht etwas anderes nach. Ganz einfach. Es gibt nur unter sehr, sehr, sehr klinischen Bedingungen oder unter, wie soll ich das sagen, Laborbedingungen fast, kann man Vakuum erzeugen. Und das ist aber unheimlich anstrengend, braucht recht Kraft. Und so ein Glas, wenn das leer ist, dann macht es schwupp und es ist Luft drin. Jetzt versuchen wir das mal zu übertragen auf eure Situation. Ich habe manchmal Leute, die sagen mir, ja, ich muss mal eine Pause machen und ich möchte mir mal ein bisschen mehr Zeit in meinem Leben nehmen. Und meistens, wenn die Leute das sagen, dann frage ich sie nachher, ja, was machst du denn damit? Ja, ich schaue mal. Und wenn man das macht, dann macht es schwupp Und die Zeit ist gefüllt mit irgendetwas. Weil es ist nicht so, dass wir plötzlich einfach auf unserem Sofa hocken und uns langweilen. Sondern dort, wo etwas aus unserem Leben rausgeht und es Platz gibt, macht es schwupps und es ist wieder gefüllt mit irgendetwas anderem. Genau das sagt der Text, der sagt, wenn du gelogen hast, dann musst du nicht darum studieren, die Lüge jetzt zu vermeiden, sondern musst einfach anfangen, die Wahrheit zu sagen. Und dann ist die Lüge kein Thema mehr. Wenn du gestohlen hast, dann musst du nicht wahnsinnig kämpfen, darum nicht mehr zu stehlen, sondern wenn du es schaffst, dann hast du Geld und dann kannst du auch geben. Oder? Also, es hat einmal ein Pastor, der in Spanien wohnt, hat mir mal erzählt, er hätte gehört von einem Pastor in Madrid, der hat unter Zigeuner geschafft, war selber Zigeuner gewesen, und hat in einer Gemeinde von Zigeunern denen gesagt, das Wort ausgelegt und gesagt, stehlen ist Sünde, liebe Freunde, es wird nicht mehr gestohlen. Wisst ihr, was die gemacht haben? Die haben ihn umgebracht. Ja, weil es hat zwei Möglichkeiten gegeben. Entweder hat er recht und man macht, was er sagt, oder er muss weg. Und dann müssen wir nicht machen, was er sagt. Dann hören wir nicht mehr. Dann hören wir die Anklage nicht mehr. Dann hören wir den Anspruch nicht mehr. Die Mutter hat ja gerade noch die Stelle aus der Bibel rausgeschnitten, aber das haben wir ja letztes Mal schon gehabt. Alles muss durch Neues ersetzt werden. Du kannst nicht einfach in dem innen bleiben, was du machst und meinen, es verändert sich etwas. Der, der blödsinnige Worte gebraucht hat, faules Geschwätz, also irgendwie so ein dummer Schwätzer war, wo immer irgendeinen Spruch drauf hat, der soll anfangen, das zu sagen, was nötig ist, was es wirklich braucht, was hilfreich ist. Ich hoffe, ihr versteht euch das Prinzip. Und ich habe gemerkt, wenn ich versuche, etwas in meinem Leben zu ändern, ohne dass ich etwas Neues drin nehme, also wenn ich das Alte versuche, aus dem Leben rauszudrücken, ohne dass etwas Neues drin kommt, dann ist die Gefahr, dass ich in alte Gewohnheiten zurückfalle, viel grösser, als wenn ich ganz bewusst sage, das nicht mehr, jetzt mache ich das. Ein geistliches Wachstumsprinzip. Ein Schritt weiter. In dem Text kommen ganz, ganz grobe Worte vor, grobe Gedanken. Wenn man zürnt, dann sollen wir nicht sündigen. Oder man darf zornig sein, aber man soll nicht sündigen. Die Sonne soll nicht untergehen. Und dann das krasse Wort, gebt am Teufel keinen Raum. Oder jetzt denke ich mir, Paulus, an wer schreibst du genau? Gemeinde in Ephesus. Sind ja Christen, die geben doch dem Teufel keinen Raum. Paulus, wo sind wir denn? Oder geben wir da in Adelswil am Teufel Raum? Also wir wollen es sicher nicht. Aber der Paulus sagt, in dem Moment, wo wir den Zorn behalten, und es ist jetzt nicht einmal, ich glaube, ich würde jetzt das zu eng sehen, wenn man einfach sagt, es muss, am Abend muss es durch sein. Ich würde vielmehr sagen, wenn du deinen Zorn festhaltest, es kommt eigentlich gar nicht darauf an, wie lang. Aber wenn du dich entscheidest dafür, zornig zu bleiben, würdig zu bleiben, wenn du die Entscheidung triffst, dann kommt etwas in dein Leben rein, das du nicht willst. Und das ist eine Entscheidung. Das ist nicht einfach so, das passiert nicht einfach so. Der Text sagt uns, dass wir uns entscheiden können, ob wir würdig, zornig bleiben oder nicht. Wie wir den Zorn loswerden, werde ich nachher noch sagen. Und im Gleichen, wie ein Echo, oder zeigt es die andere Seite. Dort, wo wir dem Teufel anfangen, Raum geben, dort vertreiben wir, vertäuben wir den Heiligen Geist. Dort betrüben wir ihn, dort drängen wir ihn zurück, dort legen wir wie eine Decke über ihn, dort wollen wir ihn nicht mehr so richtig hören. Weil das vertreibt sich nicht, hat ja eine gewisse Logik, oder? Also es geht einfach nicht zusammen. Ich finde diesen Satz, ich habe den schon zwei, drei Mal gehört in meinem Leben, ich finde das einer der schlimmsten Sätze, die es gibt. Das ist so ein Satz, den kann man immer gut platzieren, wenn man zum Beispiel an einem Klassentreffen ist, oder, und sich nach 30 Jahren wieder sieht. Ich finde den Satz völlig hirnrissig. Ich kann es nicht anders sagen. Aus zwei Gründen. Zum einen mal, wenn man wirklich ehrlich ist, dann hat man sich äußerlich zumindest ein bisschen verändert. Also wenn man sich 30 Jahre lang nicht mehr gesehen hat und kein Falten mehr dazugekommen ist, dann ist irgendwie dann muss irgendjemand nachgeholfen haben. Das schreit nach Botox. Wenn alle Männer noch genau gleich viel Haar auf dem Kopf haben wie vorher, dann ist das genetisch, dann ist man sehr auf der guten Seite. Wenn Frauen immer noch die gleichen Haare haben, auch dann ist es sehr speziell. Weil auch das verändert sich ganz sachte, ganz leicht. Und ich meine nicht nur die Farbe, auch die Konsistenz. Oder wie soll ich das sagen? Oder wenn man es anlangt, ist es nicht mehr gleich. Die Haut ist nicht mehr gleich fein, oder? Weil sie ist gebraucht. Ein Leben, 30 Jahre lang gebraucht, kann nicht gleich sein. Also es ist auf jeden Fall mal eine Lüge. Aber das geht ja noch. Man will ja höflich sein, oder? Man will ja lieb sein zueinander. Viel schlimmer finde ich, wenn man dann sagt, ja, ich habe es innerlich gemeint. Oder? Und dann denkst du, was, bist du immer noch ein Teenager? Tatsächlich? Kein Reifungsprozess durchgemacht? Keine Fehler erkannt? Nicht gemerkt, dass du nicht der Einzige bist auf der Welt, der rauskommt? Also Teenager-Sachen, oder? Nicht immer noch von den Gefühlen so geleitet, dass die umeinander rührt, oder? Keine Festigkeit ins Leben bekommen. Immer noch gleich unruhig unterwegs. Und für uns Christen ist es ein furchtbares Wort. Weil Gott durch uns in der Taufe anbietet, dass unser alter Mensch abgeleitet wird und wir den neuen Mensch anlegen. Der neue Mensch, der geschaffen ist nach dem Bild Jesu Christi. Der neue Mensch, der uns deutlich macht, die alte Gefangenschaften, die alten Lebensmuster, sogar das, was wir als Prägung der Eltern übernommen haben, das kann durchbrochen werden durch Gnade. Da kommst du in einen Raum hinein, wo dich kannst frei fühlen kannst, in den Raum der Freiheit. Und wenn du immer noch der gleich bist, dann trittst du am Ort. Mal abgesehen davon, dass wenn man sich auch nur schon einen Monat oder ein Jahr lang nicht verändert, in einer Welt, die sich dauernd verändert, man eigentlich rückwärts geht. Oder in einer Welt, die vorwärts sich bewegt und man bleibt stehen. Das ist wie auf einer Rolltreppe, oder? Die anderen laufen einfach weiter und du bleibst stehen. Also du gehst nicht vorwärts, sondern du gehst rückwärts. Die Veränderung, die ist total sichtbar wurde für die Menschen damals. Es gibt die wunderbare Stelle, ich habe sie euch da aufgeschrieben, ich habe ein paar Sachen rausgekürzt, die nichts zur Sache tun. Es geschah ihnen aber, dass die Jünger Christen genannt wurden. Das ist ein wunderbares Wort, weil es macht etwas deutlich, was da passiert ist. Es ist passiert, dass die Menschen damals gedacht haben, da kommt so ein Wanderprediger, Jesus Christus, der zeigt uns eine neue Art, wie wir Gott verstehen können, nämlich als einen Vater, als jemand, der zu uns schaut, als jemand, wo wir im Gespräch sein können, als jemand, der uns liebt, einfach mal so, wie wir sind und annimmt, als einer, der uns vergibt. Und dann hängen sie ihn ans Kreuz und bringen ihn um. Und denken, gut, jetzt haben wir Ruhe. Und dann ist etwas völlig Krasses passiert. Dann sind plötzlich ganz viele kleine Christen rumgelaufen. Vielleicht auch größere Christen. Dann sind Menschen rumgelaufen, die sind Jesus ähnlich gewesen. Das heisst, sie haben mit dem gleichen Enthusiasmus davon geredet, dass sie zum Vater beten können und er gehört sie. Ohne, dass sie zuerst x Opfer bringen müssen. Sie haben mit der gleichen Begeisterung Gott dient. Sie haben in dieser Art und Weise geliebt, wie Jesus sie das gelehrt hat. Sie haben sich zu den Schwachen hingebogen. Sie haben angefangen, untereinander extrem zueinander zu schauen. Das hat ja so eine Sogwirkung gehabt unter den ersten Christen, dass ihm viel zum Glauben kam. Weil sie einfach gemerkt haben, wenn man da dazugehört, dann geht es uns gut. Da gibt es Menschen, die kümmern sich um uns. Die leben nicht nur für sich, die schauen nicht nur für sich. Christus ähnlich. Veränderung. Das Lebensziel ist ganz anders geworden. Das Lebensziel war nicht mehr, ich möchte möglichst erfolgreich sein, ich möchte irgendwie all das haben, was ich bei meinen Eltern sehe, oder am liebsten noch viel mehr. Ich möchte eine Karriere machen, ich möchte viel Geld verdienen, ich möchte mir alles leisten können. Sie haben plötzlich eine Vision davon, was ihr Leben könnte sein. Nämlich mehr als nur in dieser kurzen Zeit, wo wir da sind, alles ausfüllen. Und in dem Mass, wie sie das Ziel vor Augen hatten, ist auch das, was in dieser Welt beschwerlich und mühsam war, irgendwie zurückgetreten. Und nur wenn es halt heute mal nicht so gut läuft, der Himmel kann uns niemand nehmen. Das Reich muss uns doch bleiben, sagt Martin Luther in einem Lied. Egal was kommt, egal was passiert. Unter dem Strich haben wir eine ganz klare Vision, wie unsere Zukunft aussieht. Und jetzt möchte ich euch mal fragen, wie stellt ihr euch eigentlich den Himmel vor? Ich habe ja einige Fachleute da unter uns. Wie stellt ihr euch den Himmel vor? Was macht für euch der Begriff Himmel aus? Also ich meine jetzt nicht, der Himmel ist blau und hat Wölkli und wenn es Wüstwetter ist, regnet es. Sondern der Himmel, wo wir hinkommen, wenn wir gestorben sind und wieder auferstanden sind. Wie sieht das aus denn? Es gibt keine Sünde mehr. Wir werden Jesus sehen. Kein Leid und keine Tränen mehr. Schmerz. Sehr spannend, interessant. Es gibt viel zu entdecken. Es gibt kein Böses mehr. Es gibt kein Tod mehr. Totale Zufriedenheit, oder? Für mich eben das Wort, das ich letzten Sonntag gebraucht habe, Glückseligkeit, drückt das aus auf eine fromme Art, oder? Total, boah, es ist einfach gut, oder? So wie die Hunde, die mich auf den Rücken liegen, und dann, oder? Es ist einfach gut. Passt denn das noch dazu? Bitterkeit, Zorn, Wut, passt das in den Himmel? Passt doch nicht, oder? Also wenn das nicht passt, in den Himmel und wir für den Himmel geboren sind, für den Himmel geschaffen sind, dann ist doch nicht das logisch, wenn wir es jetzt schon auf die Seite tun. Wenn wir es jetzt schon ablegen. Oder nicht? Ja, also richtig Amen wäre auch etwas gewesen, aber da können wir nachher daran arbeiten. Amen, genau. Wenn in unserem Leben Bitterkeit, Wut und Zorn ist, dann macht es Schwupps und der Heilige Geist zieht sich zurück. Wie es ihm nicht gefällt. Wir werden nicht durch den Geist in Zorn hineingeleitet. Wir werden nicht durch den Geist festgehalten in unserer Bitterkeit, in unserer Wut. Das ist nicht das, was der Geist Gottes wirkt in uns. Wir können mal schauen, oder, was Früchte vom Geist sind. Liebe, Freude, Enthaltsamkeit, Demut, Geduld, ja, auch etwas gar nicht, vergiss ich immer, gell? Geduld ist nicht, so, nicht gerade mein Erste. Was ist, wenn es doch passiert? Wenn wir doch wieder zornig werden, der Zorn uns mitreißt und wir Kontinenz verlieren. Kontinenz ist eines meiner Lieblingswörter. Gelassenheit, würde ich es jetzt mal übersetzen. Aber als ich dem nachgegangen bin, ich bin ja Legastheniker, ich weiss nicht so genau, wie man die Wörter an mich schreibt, und habe ich es schnell aus dem Internet rauskopiert, oder, dass ich es richtig, einigermaßen richtig schreibe, habe ich gesehen, dass es ein Wort gibt, das die gleiche Grundwurzel hat. Das ist jetzt ein kleiner Einschub, oder? Leute, die in der Pflege arbeiten, Ärzte und so, die kennen vielleicht das Wort auch, wo die gleiche Wurzel hat. Kontinenz, ja, was tönt das? Wenn man noch die Vorsilbe davor setzen würde. Das Gegenteil von Kontinenz. Inkontinent. Ja, man kann ja mal über die Sachen reden, das wird uns irgendwann alle betreffen, außer wir sagen vorher beim Herrn. Aber das passiert vielen auf jeden Fall. Inkontinent. Inkontinent heisst, es läuft einfach aus. Mal so ganz plump gesagt, oder? Und ist ja noch witzig, oder? Kontinenz verlieren heisst, es läuft einfach aus dir raus, oder? Die bösen Worte fliessen einfach aus dir raus. Der Zorn fliesst einfach aus dir raus. Vielleicht auch das Stellen, das Nähen, was du nicht gehört. Manchmal sagt man das ja so, oder? Ja, ich kann nicht anders. Es ist so in meiner Natur. Aber das ist nicht so. Das ist nicht so für Menschen, wo der Geist Gottes Prägung geschaffen hat. Oder? Wenn der Geist Gottes in uns kommt, dann prägt er uns neu. Dann sind wir quasi branded durch den Heiligen Geist, durch Gott. Wir haben ein anderes Zeichen, eine andere Art zum Leben, eine andere Grundhaltung. Und wenn es doch passiert, gibt es Gnade. Einfach Gnade. Dann musst du nicht versuchen, das irgendwie wieder gut zu machen. Also wenn du gestohlen hast, wäre es vielleicht schon noch gut, wenn du es wieder gut machen würdest. Aber vor Gott musst du es nicht in dem Sinn wieder gut machen, sondern du musst es nur aussprechen und sagen, es tut mir leid, dass das so in meinem Leben war. Wenn du spürst, oder, in deinem Leben hat Zorn, Wut, Bitterkeit, einen grossen Raum, dann möchte ich dich einladen, nachher, wenn wir das Abendmahl feiern, hey, werden wir auch Leute haben, die da am Tisch stehen und bereit sind, für dich zu beten und das ganz konkret auch im Namen Jesus zu vergeben, was in deinem Leben falsch gelaufen ist oder falsch läuft. Wenn du willst ablegen, wenn du willst bekennen. Was ist, wenn man Opfer ist? Was passiert dann, wenn man zwar mit Jesus unterwegs ist, aber plötzlich mit Menschen konfrontiert werden, die noch wütig sind, zornig sind, und vielleicht haben sie das schon mal erlebt, oder? Wenn sie mit Menschen zu tun haben, die sich falsch verhalten, dann scheint es manchmal so, wie wenn es übergumpen würde, oder? Wie wenn es überflippt, zu uns über. Oder so wie Blitz können ja gumpen, oder? So diese Stromsachen. Wie wenn es uns auch mitreissen und wir nachher geneigt sind, genau das Gleiche auch zu machen. Was machen wir, wenn wir mit übelsten Sachen konfrontiert werden? Ich habe einen kurzen Ausschnitt, wo von dieser Frau handelt, die etwas ganz Schlimmes erlebt hat. Bitte, los jetzt mal.
Gail Hicks aus London ist eine tapfere Frau. Sie hat sich schick gemacht, einen tiefroten Lippenstift genommen und dick Rouge auf die Wangen aufgetragen. Sie humpelt. An beiden Knien sind Prothesen befestigt. Ihre Unterbeine hat Gil vor knapp 12 Jahren bei den Terroranschlägen auf die Londoner U-Bahn verloren. Sie hatte sich am Morgen des 7. Juli 2005 auf dem Weg zur Arbeit in einen überfüllten Zug der Piccadilly Line gequetscht. Ihr Waggon wurde im Tunnel zwischen King's Cross und Russell Square von einer Bombe in Stücke gerissen. Damals sind dort 28 Menschen getötet worden. Viele wurden verletzt. »Wissen Sie«, sagt Gail Hicks, »ich habe nach meiner Rettung so viel Liebe erfahren. Ich habe keinen Grund zur Wut.« »Mehr noch, es sei ihr leicht gefallen«, sagt sie, »zu verzeihen.« Die Journalistin Marina Cantacuzino kennt dutzende Geschichten wie jene von Gail Hicks. Jahrelang hat sie Opfer von Verbrechen und Gewalt interviewt. Sie war es leid, die Opfer immer wieder nach blutigen Details zu fragen und sie mit ihren Fragen wieder in deren persönliche Hölle zu führen. Stattdessen fragte sie die Opfer, wie sie mit ihrem Schicksal fertig wurden. Auf der ganzen Welt hat sie Menschen gefunden, die ihr diese Frage beantwortet haben. Menschen aus Südafrika, die während der Apartheid Opfer staatlicher Willkür wurden. Geiseln tschetschenischer Rebellen. Opfer und Angehörige der Hutus und Tutsi in Ruanda. Menschen, die in Chile und Argentinien verschleppt wurden. Palästinensische und israelische Eltern, die ihre Söhne und Töchter in der Intifada verloren haben. Eine Maasai-Frau, die von einem Mitglied der britischen Armee vergewaltigt worden ist. Sie und viele andere Opfer von Gewalt und Terror lässt die Journalistin Marina Cantacuzino in einer Ausstellung zu Wort kommen. Sie trägt den Titel »The F-Word«. F steht für »Forgiveness«, zu Deutsch »Vergebung«. Gail Hicks, Opfer des Terroranschlags auf die Londoner U-Bahn, erzählt vom Ende des Teufelskreises. Der Kreis muss gestoppt werden. Ich kann nicht die Person hassen, die mir das angetan hat. Der Kreis muss mit mir enden.
Der Teufelskreis muss mit mir enden. Das ist spannend, oder? Der Teufelskreis ist so, das ist eine durchaus weltliche Grafik, oder? Also nicht irgendwie aus einer christlichen Ecke geholt. Teufelskreis ist etwas, das man kennt, das umgangssprachlich noch gebraucht wird, auch von Menschen, die vehement würden bestreiten, dass es einen Teufel gibt. Aber der Teufelskreis gibt es offensichtlich. Der Kreis vom Verletztwerden, negative Gefühle haben, wieder zu negativen Taten kommen, der andere wird wieder verletzt, hat auch negative Gefühle, handelt auch wieder entsprechend und so weiter und so weiter. Und ich finde das so stark, was die Frau gesagt hat, er muss mit mir enden. Irgendwo müssen Menschen immer wieder aufstehen und sagen, es muss mit mir enden. Es darf nicht so weitergehen. Ich will den Kreis durchbrechen. Als Christen sind wir Menschen, die dazu berufen sind, den Kreis zu durchbrechen. Wenn wir das nicht machen, dann geben wir dem Teufel Raum. Auch wir Christen können dem Teufel Raum geben. Wenn doch, am Schluss von diesem Abschnitt heisst es, machen nicht mehr das Alte, sondern machen das Neue. Sind gütig, mitleidig, sind Menschen, die einander vergeben. Und wenn man dann denkt, das ist ja viel zu schwer. Ich habe extra ein krasses Beispiel genommen. Ich hätte auch ein ganz alltägliches Beispiel aus meinem Leben nehmen vom Vergehen. Aber ich habe extra ein krasses Beispiel genommen, damit ihr seht, oder nicht denken, ja, wenn mir so etwas Kleines passiert wie dem anderen, dann kann ich auch vergeben. Aber wenn es mal richtig hart ist, wie es mir hart ankommt, dann müsst ihr mal schauen, wie es dann ist. Ich habe nächstes ein krasses Beispiel genommen, weil die krassen Beispiele uns zeigen, wo die Grenze vom Vergehen ist. Die Grenze vom Vergehen ist dort, wo wir im Zorn und in der Wut bleiben wollen. Wo wir uns entscheiden dafür. Aber wir können uns auch für das entscheiden. Wir können uns für das entscheiden, wie wir das kennengelernt haben durch Jesus Christus. Wir können uns entscheiden, zu vergeben, weil wir Vergebung erlebt haben. Und ich würde sagen, das ist der entscheidende Punkt von allem. Wir können genau das weitergeben, was wir selber empfangen haben. Und wenn wir nicht mehr vergeben können oder wenn wir nicht mehr gnädig sein, barmherzig sein, dann macht die Zeit das mehr darüber aus, wie wir zu Gott stehen, als darüber, wie wir zum Nächsten stehen. Nachtragend sein ist doof. Nachtragend sein ist darum doof, weil der Einzige, der leidet, wirklich, wirklich leidet und die ganze Last zu tragen hat, wenn du nachträgst, das bist du selber. Natürlich stört es eine Beziehung zu dem Nächsten und der Nächste fragt sich vielleicht, warum ist der so komisch mit mir plötzlich? Aber die Schwere, die Last vom Nachtragen, das trägst du. Sagt das Wort schon, oder? Nachtragen. Nachtragen ist doof. Gnade, und da kommt das schöne Wort, das lateinische Wurzel wie der Grazia, oder? Kommt so ein bisschen gratis, klingt da ein bisschen an. Definition, und ich gefunden habe, ist die unverdiente und ungeschuldete als übernatürliche Gabe zu sehende Zuwendung Gottes zum Menschen. Also seine Liebe und Güte. Wenn wir gnädig sind, wenn wir vergeben, dann verändert sich die Dunkelheit und es wird hell und leicht. Wenn wir gnädig sind, wenn wir vergeben, dann schaffen wir einen Gnadenraum. Einen Raum, wo Menschen aufleben können. Einen Raum, wo Menschen keine Angst haben, etwas Falsches zu machen, weil sie wissen, auch wenn ich es falsch mache, bin ich nicht unten durch. Wenn wir das machen, wenn wir anfangen zu vergeben und gnädig sein, dann handeln wir göttlich. Dann handeln wir so, wie es Gott selber macht, dann tragen wir ein Stück vom Himmel in diese Welt hinein. Ein Stück vom Leben in diese Welt hinein. Ich komme zum Schluss. Ein paar Fragen an euch. Und es sind nicht Fragen, die ihr jetzt beantworten im Sinne von aufheben und jetzt sage ich, was die richtige Antwort ist, sondern sie sollen euch zum Denken anregen. Teilweise sind es ein bisschen Suggestivfragen, gebe ich zu. Die erste Frage kann man einfach mit Ja oder Nein beantworten. Hast du Gnade empfangen? Bist du ein Mensch, der weiss, ja, meine Schuld ist mir vergeben. Meine Last ist mir abgenommen. Was ich selber gemacht habe an Bösem, das habe ich erkannt und das habe ich auch ausgesprochen. Das nennt man Bekennen, bekannt vor Gott. Wenn du das erlebt hast, also wenn du mit Nein antwortest, dann möchte ich einfach sagen, du musst nicht mit deiner Last durchs Leben gehen. Du kannst frei werden. Für das ist Jesus Christus gekommen. Er ist gekommen, um Menschen, die verdrückt werden von dem, was in ihrem Leben passiert ist, um so Menschen wieder aufzurichten. Wenn du sagst, ja, das habe ich empfangen, das habe ich erlebt, was hast du dafür gemacht? Was hast du dafür gegeben? Was hast du dafür eingesetzt? Wie viel Einsatz hast du gebraucht dafür, dass du Gnade überkommst? Oder wie viel hat es gekostet? Wie vom alten Zeitungen. Ironie gewesen. Für die, die es nicht verstanden haben. Warum hat Gott dir vergeben? Und auf diese Frage möchte ich gerne eine Antwort geben. Warum vergibt Gott mir? Ich bin überzeugt, Gott vergibt mir darum, weil ich es nötig habe. Gott vergibt, weil ich es nötig habe. Nicht, weil ihm das etwas bringt. Nicht, weil ich so bevorzugt bin, obwohl ich das manchmal denke, Gott bevorzugt mich. Aber ich kann Vergebung und Gnade empfangen, weil ich es zutiefst brauche. Das ist die Haltung, die ich mir wünsche, wenn wir zum Abendmahl kommen, dass wir Menschen sind, die es brauchen. Wie fühlt sich Vergebung an? Gestern Country Festival, oder? So ein bisschen durch die Leute drei durchgelaufen und dachte, die haben alle irgendwie, weißt du nicht, fast 100 Stutz zahlt für das Billett. Wie kann man nur so einen Stein machen, wenn man Musik hört? Also, die Musik gefällt einem überhaupt nicht, oder? Aber warum ist man denn da? Wie kann man einen Stein machen, wenn man Gnade erlebt hat? Vergebung. Man kann, natürlich. Und die letzte Frage. Jetzt schliesst doch wieder den Kreis. Willst du ein Mensch sein, der Gnade schenkt? Und wenn du jetzt im Moment gerade denkst, ja, eigentlich im Grunde schon, aber der Person nicht, dann komm doch vorher, lass für dich beten, dass Gottes Gnade auch in dem Bereich von deinem Leben, von deinem Herz etwas heilen kann, etwas verändern kann.